Für diesen Kantatesonntag habe ich ein Lied ausgesucht, ein Danklied, das im Propheten Jesaja steht, Kapitel 25. Jesaja 25, Vers 1 bis 5. Es ist ein Lied, das einmal von denen gesungen wird, die in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehen. Und ich hoffe, dass keiner von ihnen fehlt. Darum ist es ja wichtig, dass sie zeitig dieses Danklied der Ewigkeit kennen. Es ist bei mir überschrieben, das Danklied der Erlösten nach dem Gottesgericht. Herr, du bist mein Gott, dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt. Die Paläste der Fremden, dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk, die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich, denn du bist der geringen Schutz gewesen. Der Armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Du demütigst der Fremden ungestüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken, du dämpfest der Tyrannen Siegesgesang. Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Wie fängt bei Ihnen morgens der Tag an? Hoffentlich mit Gymnastikübungen, einer kalten Dusche und einem herzhaften Frühstück. Ja, und dann gehört ja noch die stille Zeit dazu. Das Bibellesen, das Beten. Das wäre schlimm, wenn das fehlen würde. Wie steht's bei Ihnen mit dem Singen? Ach, denken Sie, das sei wegen der Atemübung? Nein, weil das Gott ehrt in einer Welt, in der Gottes Name und sein Tun in den Dreck getreten wird. Es gibt kein Christenleben ohne Singen. Und wie es die Kinder uns dann einmal hier in der Kirche vorgesungen haben, und wer nicht singen kann, der brumm halt. Aber das Lob Gottes muss am Morgen eines jeden Tages erschallen. Einer der Brüder Herm, es war der Daniel von Wiedenest, der hat kürzlich erzählt von seinem Vater, der in Halle lebt. Er ist seit Jahren ans Bett gefesselt, schwer leidend, aber er singt jeden Morgen diesen Choral: Allmorgen ist ganz frisch und neu. Des Herrn Gnade und große Treu, sie hat kein Ende, den ganzen, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Und da hätte neulich einer der Nachbarn ganz aufgeregt geklingelt: Frau Herm, ist was passiert? Nein, also warum denn? Ihr Mann hat noch nicht gesungen. Dass die Nachbarn schon drauf warten, weil es so fest dazugehört, dass aus den Christenhäusern das Lob Gottes schallt. Nun gibt es verschiedene Lieder. Heute sind die schwermütigen, traurigen Klagelieder verbreitet. Auch bei den Schlagern, die man singt, entweder sind sie schnulzig und klebrig, oder sind sie voll Klage und Traurigkeit, Sehnsucht und Heimatlosigkeit. Christenlieder sind andere Lieder. Das sind Siegeslieder. Und mit diesen Liedern schwingen wir uns weit hinaus über die täglichen Sorgenberge hinweg, über das, was uns bekümmert und Not macht. Mit dem Singen ist das so ein bisschen, wie wenn Sie morgens die Rollläden hochziehen. Im Schlafzimmer, sie ziehen die Rollläden hoch. Ach, wie schön, der neue Tag ist angebrochen. Die Sonne ist da und das Licht flutet in das Zimmer hinein. So ist doch, wenn sie Gott Ehre geben und ihn preisen und sagen, du bist da, Herr. Und ich darf mit meinem Leben deine Strahlen auffangen, deine Taten rühmen und dich preisen. Da ist plötzlich der ganze Blick verändert. Vorher sahen wir nur das, was uns bekümmert und so schwer auf uns liegt. Und jetzt plötzlich, nein, ich sehe viel mehr. Ich sehe den großen und mächtigen Gott. Und mit dem Singen nehmen wir auch schon teil am großen Jubel Gottes, der heute Morgen in der Ewigkeit erklingt. Die Gemeinde derer, die vollendet sind, die schon am Ziel sind, die rühmt und preist unseren Gott und dankt ihm für seine wunderbaren Wege. Und wir dürfen uns mit einmischen in diesen Chor, auch wenn es noch sehr brüchig und sehr unvollkommen ist, so wie wir es eben nur in dieser Erde singen können. Aber wir mischen uns ein in den Jubel und sagen, wir wissen doch, Herr, wie die Sache ausgeht mit dieser Weltgeschichte. Wir wissen, dass du der Herr bist, dass du deine Pläne zum Ziel führst. Gerade heute, wo so viele Angst haben, von der Zukunft reden, besorgt, was denn wohl diese Welt noch bringen mag, wie gefährlich das alles ist und das Leben. Und wir spüren doch auch selbst von uns her, viele von ihnen, die sind doch schon langes in die Krise hineingerissen. Wie werde ich die Zukunft meistern? Kann ich noch die Anforderungen, die an mich gestellt sind, bewältigen? Schwingen Sie sich weit hinaus. Mischen Sie sich in den großen Lobchor der Ewigkeit, der heute schon Gott zu Ehren singt. Und ich kann mir unseren Gottesdienst jeden Morgen gar nicht anders vorstellen, als dass wir uns auch verbinden mit allen Menschen, die sich heute Morgen zum Gottesdienst versammeln, in allen Völkern und Sprachen, in den Hütten, in den Wüstenländern der Sahara oder dort im Pazifik ihr Gotteslob singen. Ach Herr, du bist so groß, du bist so mächtig, du bist so wunderbar. Wir preisen dich, wir rühmen deinen Namen, darum ehrt dich ein mächtiges Volk. Zu diesem mächtigen Volk möchte ich dazugehören. Ich möchte den Ruhm Gottes in dieser Welt ausbreiten und überall bekannt machen. Jetzt möchte ich aber noch ein paar nähere Bestimmungen dazu geben, wie unser Singen aussieht. Es sind Lieder der Freude, Lieder der Freude. In unseren Tagen wird gesungen, wird viel gesungen. Mir gehen die Bilder nicht aus dem Kopf von jenen großen Massen, die in der libyschen Hauptstadt Tripoli auf den Straßen herummarschieren und in Sprechchören. Rufen sie eigentlich oder singen sie? Man ist nie richtig klar, was die da tun. Die so begeistert brüllen ihrem Gaddafi oder ihrem Khomeini zu. Und wenn Sie diese Gesichter mal genau ansehen, dann wissen Sie, dass Christenlieder nicht nur anders klingen und nicht nur andere Lieder sind, sondern auch eine ganz andere Art von Singen andeuten. Christliches Singen hat nichts mit dem Fanatismus der Massen zu tun, die sich begeistern und hineinsteigern. Das mag immer wieder erhebend sein, so wie Sie es noch kennen aus der Studentenrevolte am Ende der 60er Jahre, wenn sie gerufen haben, ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh, und dann sind sie losgerannt. Das ist nicht der Jubel der Christen. Hier steht etwas von Armen und Geringen. Das mächtige Volk, das Gott das Lob singt, ist eine Schar von Armen und Geringen. Warum hört man oft in der Welt so wenig von diesem Jubel? Weil es arme Leute sind, geringe Leute, unscheinbare. Und es passiert bei uns allen immer so, dass wir dieses Loben gar nicht richtig beginnen. Es braucht ganz lange bei uns, bis wir anfangen zu loben. Wir machen ja immer in unseren Gottesdiensten verzweifelten Versuch, sie alle ein wenig aus ihrer Schüchternheit herauszukriegen. Ist schon eindrucksvoll, wie bescheiden sie sind und wie höflich und wie zurückhaltend. Man wagt ja kaum, aufeinander zuzugehen oder auch fröhlich mitzusingen. Und dann sagt man, ach, ich möchte nicht so in den Vordergrund rücken und ich will nicht so laut mich da betätigen. Aber ich hoffe, dass bei Ihnen das noch kommt. Das entsteht ja, das Singen der Lieder der Freude, wenn Sie in Ihrem Leben Entdeckungen machen. Entdeckungen, die Sie nicht mehr schweigen lassen. Jetzt muss ich es Ihnen einfach nochmal erzählen aus der Bibel. Da waren auch selbst die engsten Freunde Jesu von einer großen Scheu und Zurückhaltung. Sie hatten nicht den Mut, all den anderen Menschen kühn entgegenzutreten und ihnen freimütig etwas von Jesus zu sagen. Sie haben sie ja versteckt in der Nacht der Verleugnung, in der Nacht des Todes Jesu. Sie waren plötzlich weg und waren schweigend geworden. Dann hatten sie sich eingeschlossen in Räume und hatten Angst, es könnte nur jemand hereinkommen. Aber dass sie Mut gehabt hätten, laut zu reden, da war nichts davon da. Einer war besonders skeptisch. Wir wollen ihn gar nicht verurteilen, weil er uns viel zu ähnlich ist. Jener Thomas, der gesagt hat, die ganze Geschichte mit der Auferstehung Jesu, das kann ich nicht annehmen. Das ist mir alles viel zu rätselhaft. Und er blieb in seiner vornehmen Zurückhaltung und hat gesagt, naja, also ihr könnt reden, was ihr wollt, ich mache da nicht mit. Ich schweige da mal lieber und ich will mal sehen, wie die Sachen weitergehen. Und dann stand Jesus, der Auferstandene, plötzlich vor ihm. Thomas, gib deine Hand her. Ich bin überzeugt, dass Jesus mit jedem von Ihnen solch eine Geschichte vorhat. Wie er plötzlich Ihnen in einem Augenblick, wo Sie es gar nicht denken, ganz deutlich vor Augen tritt. Und wo Sie spüren, da ist der lebendige Herr, der in mein Leben eingreift. Und wie hat Thomas da plötzlich gerufen? Mein Herr und mein Gott. Das war zum ersten Mal aufgebrochen. So hat er noch nie Jesus angeredet. Mein Herr und mein Gott. Und dann konnte er nicht mehr schweigen. Er musste das allen weitersagen. Darum ist das der Inhalt unserer Siegeslieder. Es sind arme und geringe Leute, Zweifler, Skeptiker, die plötzlich im Glauben überführt sind. Und so fängt ja unser Siegeslied an. Herr, du bist mein Gott. Ich preise dich. Ich lobe deinen Namen. Ich bin so fröhlich über dich. Unsere Lieder müssen Jesuslieder sein. Freudenlieder. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Wenn ich manchmal in Häuser komme, wo viel Not herrscht, ich wollte gar nicht mehr sagen, als nur so einen Liedvers zurufen, Jesu, meine Freude. Das kann nur der sagen, der das bei sich entdeckt hat, erlebt hat. Das müssen Freudenlieder sein, die man hinausschreit in die Welt. Es wird immer so sein, dass es nur Einzelne sind, die diese Entdeckung und Erfahrung gemacht haben. Aber die sollen singen und die können nicht mehr schweigen. Und ich wollte, dass bei ihnen zu Hause und wo sie sind, das Singen nicht mehr aufhört. Und dass sie es im Auto vor sich hinsingen, wenn sie unterwegs sind, bei ihrer Arbeit singen und singen. Und wenn sie nicht singen können, weil ihre Stimme zerbrochen ist, dann kaufen sie einen Kassettenrekorder und lassen sich einfach mitziehen in den Jubel und in die Freude an unserem Herrn. Und es steht noch mehr da, warum man sich an dem Herrn freut, meinem Gott. Es geht immer um diesen persönlichen Bezug. Ach, lass doch dieses dumme Reden von Gott, dass Menschen sagen, sie hätten auch die Überzeugung, es gäbe vielleicht noch einen Gott. Das ist so schön in der neuen Zeitung vom offenen Abend, wo da drin steht, wenn einer sagt, Gott sei ein höheres Wesen, der Kaminfeger sei auch ein höheres Wesen. Und die Stewardess von der Lufthansa ist auch ein höheres Wesen, weil sie über uns schwebt. Wir wollen doch nicht über Gott ein paar billige Sprüche machen, sondern wir wissen, dass wir Gottes Kraft und Macht in meinem Leben, in ihrem Leben erfahren. Darum rühmen wir ihm, darum singen wir, so wie wir es gerade getan haben, von den Wunderwegen, die er uns geführt hat. Aber da steht noch, seine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Je älter man wird im Glauben, da staunt man, dass Gott sein Wort pünktlich erfüllt. Ja, die Frage, darf man die Bibelworte so ganz genau buchstäblich auf sich beziehen? Und je mehr sie im Glauben wachsen, werden sie entdecken, alle Zusagen löst Gott ein, überpünktlich. Man kann drauf bauen wie auf sonst nichts in der Welt. Die gelten garantiert. Seine Verheißungen und Zusagen sind wahr und gewiss durch die Jahrhunderte hindurch. Kein einziges Stückchen der göttlichen Verheißungen bleibt übrig. Der Herr ist treu und wahrhaftig. Ach, wir wollen ihn rühmen und uns seiner Macht freuen. Aber diese Lieder, die wir singen, sind auch Lieder des Sieges. Waren Sie vorher nicht auch überrascht, da stand so viel von Trümmern? Wie passt das eigentlich in den Glauben hinein? Die Bibel spricht zu uns vom Gericht. Das ist der Angelpunkt der biblischen Zukunftserwartung. Irgendwie müssen die großen Probleme dieser Welt einer Lösung zugeführt werden. Und wenn wir die Bibel richtig verstehen, ist nicht der Ost-West-Konflikt das Hauptproblem unserer Weltgeschichte? Das wäre sehr vordergründig betrachtet. Nicht mal der Konflikt zwischen Arm und Reich und Nord und Süd. Sondern der große Konflikt dieser Weltgeschichte ist, werden die Menschen sich öffnen für die Gottesherrschaft? Werden sie Gott ihr Leben darbringen zum Dienst? Die Bibel zeigt uns schon, die ganze Weltgeschichte ist eine Geschichte des Aufruhrs, der Empörung. Wie lange wird Gott schweigen? Durch Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch wartet Gott. So wie er in unserem Leben mit einer unbeschreiblichen Geduld wartet. Und es ist noch viel furchtbarer, wenn da Menschen sind, die Gott dienen, dann werden sie plötzlich niedergedrückt, die Gerechten, von den stolz daher marschierenden Tyrannen, die nicht nach Gott fragen. Es war mir auf meiner letzten Reise in Nigeria erschütternd, wie dort die Christen gesagt haben, weil wenige Monate vorher das Land der Organisation islamischer Länder angeschlossen wurde. Ihr habt das in Europa noch gar nicht begriffen, dass wir immer mehr merken, wie mit jeder Stunde die Umzingelung Israels größer wird. Die Weltgeschichte, die auch hier sich auf diesen Punkt hin erfüllt, Gottes Plan mit Israel, die Feindschaft der Völker. Ich kann das jetzt nicht in der ganzen Länge ausdehnen, was das also noch für Konsequenzen hat in unserem Denken, wenn wir einmal wieder wissen, die große Frage läuft, wie setzt sich Gottes Herrschaft in dieser Welt durch? Und da, auf einmal, kommen die Lieder der Freude, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Ihm gehört sie. Er wird am Ende siegen, auch über den ganzen Aufruhr der Gottlosigkeit, auch wieder alle Empörung. Ich kann Sie nur bitten, dass Sie nicht in diesem letzten Gericht auf der Seite sind, die bis zum Schluss probiert, Gott ihr trotziges Nein entgegenzurufen. Wenn Gott Recht richtet, wenn Gott seine Maßstäbe an uns anlegt, ich kann in diesem Gericht nur bestehen durch die wunderbare Vergebung und Barmherzigkeit Jesu, der meine Schuld tilgt, der mich freispricht. Und wir sehen immer wieder, wie in dieser Welt die Schar der Christen so ängstlich ist. Dürfen wir in dieser Welt überhaupt noch reden? Da will doch niemand was von Jesus wissen. Ja, ja, da will niemand was wissen. Die Menschen folgen sich selbst, ihren eigenen Heilslehren. Aber da haben sie schon ganz früh in der Urchristengemeinde, als die Verfolgung anfing und Petrus und Johannes in Haft waren, wissen Sie, wie sie da gebetet haben? Da kam die Gemeinde einmütig zusammen und hat nicht gesagt, Herr, was machen wir jetzt in unserer Angst? Sondern sie haben gesagt, Herr, gib deinen Knechten mit Freimut zu reden dein Wort, mach sie unerschrocken, dass sie jetzt nicht klein beigeben, sondern Christen reden, weil sie vom Sieg wissen. Und da stehen wir an Gräbern, da sehen wir unseren eigenen Leib, wie er zerfällt und seine Kraft verliert. Da stehen sie in Krisen und wissen nicht mehr weiter. Und wir singen Siegeslieder, weil wir wissen, am Ende wird uns Jesus durchbringen. Ich gehöre doch in die Hand Jesu hinein. Du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Und wenn in meinem Leben der Teufel wütet und alles Böse in mir hochkommt, ich freue mich, dass Jesus in meinem Leben das Neue beginnt. Ich gehöre ihm ganz und völlig. Noch ein letztes, es sind Lieder der Erfahrung, das gehört auch noch dazu, Lieder der Erfahrung. Du bist der Armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze. Ich war gestern Abend unterwegs zu einem Vortrag auf der Schwäbischen Alb, als dieses Unwetter plötzlich losprasselte. Ich war froh, dass ich in einem dichten Saal war, wo nichts hereingeregnet hat, aber es war schwierig, selbst mit einem Lautsprecher sich verständlich zu machen. Unwetter im Winter. Als moderne Menschen haben wir den Schrecken der Naturkatastrophen ja weithin verloren, aber ein wenig können wir es noch ahnen. Wenn man sich mit einem kleinen Kahn draußen auf dem Meer bewegt durch die Nordsee und dann kommen diese scharfen Stürme und das Boot schaukelt und man meint, man gehe unter. Dieses Lied, ich sage das noch einmal, zeigt ja den Weg der Gemeinde Jesu durch die Endzeit bis zur Vollendung vor dem Thron Gottes. Und da wird erinnert, da war oft jede Station wie so eine Kahnfahrt im Sturm. Oder noch viel schlimmer, bei den Kindern wird es heute eindrücklich erzählt, die Hungersnot und Dürre zur Zeit Elias, wo die Luft flimmert und der Boden vertrocknet ist. Wir können uns das ja nicht vorstellen, wo unsere Wiesen und Äcker voller Wasser stehen, was Dürre ist, wo man Jahr für Jahr keinen Tropfen Regen kriegt und die ganze Saat ist dürr, so wie Sie die Bilder von Äthiopien gesehen haben. Die Lieder werden von Menschen gesungen, die mitten in der Wüste stehen, deren Leben trocken geworden ist. Ich weiß, dass das eigentlich kennzeichnend ist für Sie alle, die Sie heute Morgen im Gottesdienst sich sammeln, dass Sie sagen, die Sonne brennt darunter, ich weiß nicht mehr, wie ich mich schützen soll, ich bin müde und matt und meine Kraft ist gewichen. Und dann pfeift der Sturm mir wieder um die Ohren, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles bewältigen soll. Da sind unsere Lieder, dass wir mitten im Sturm Schutz erfahren. Du bist da. So wie mitten in der Hitze er den Schatten über uns gibt, die Wolke, die die Glut der Sonne mildert. Du bist da! Ich kenne keinen anderen Trost, den Sie erfahren können. Und der Grund unseres Singens ist, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, obgleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Sie sollen's erfahren heute, wie er ihnen nachgeht und ihnen wunderbar seine Macht zeigt. Amen.